Ja. Sehen wir uns vielleicht danach, ein Leben zu führen, was irgendwie so einem höheren Ziel folgt und was sich nicht nur sich damit beschäftigt mit unserem Alltäglichen, dass wir uns das alles so schön machen, dass wir morgens aufstehen, uns fertig machen, dass wir zur Arbeit gehen oder uns um die Familie kümmern und dann am Abend müde und erschlagen sind und wir haben gerade genug Kraft, um ja dann irgendwie auf der Couch zu versinken. Und dann fühlen wir uns vielleicht manchmal so wie so in einem Hamsterrad, ohne Perspektive. Und an dem freien Tag, da gehen wir dann hin und bewältigen unsere Wäscheberge, die wir haben. Oder wir sehen das ganze Unkraut, was in Massen jetzt wächst. Und dann wird geputzt und gekocht und so weiter. Und wenn die Energie reicht, dann haben wir vielleicht auch mal was Schönes gemacht und unternehmen was und treffen uns mit Freunden oder sonst irgendwas. Und am nächsten Tag, am Montag, geht es dann wieder von vorne los. Und wofür das Ganze? Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, aber mir geht es manchmal so, dass ich denke, so jetzt, und dann hast du vielleicht so deine Ziele. Die sind auch alle richtig. Ich möchte nicht sagen, dass das jetzt verkehrt ist. Es ist richtig zu arbeiten, es ist richtig, das Unkraut zu zupfen, es ist richtig, die Wäscheberge zu bewältigen, es ist alles richtig. Aber manchmal ist es doch so, wofür mache ich denn das? Ist das jetzt, wenn ich mich in der Arbeit anstrenge, um vielleicht einen Karrieresprung zu machen und dann, wenn ich den gemacht habe, was dann? Ja, dann habe ich vielleicht 20 Euro mehr auf dem Konto, weil die Hälfte wird mir ja abgezogen mindestens oder vielleicht habe ich sogar 100 Euro mehr auf dem Konto. Ja, und was mache ich mit den 100 Euro? Wenn ich einmal essen gehe, sind sie weg. Hat sich das gelohnt? Also, wisst ihr, was ich meine? Und dann, wenn ich so erfolgreich bin, schaffe ich es vielleicht sogar, mir ein kleines Häuschen zu kaufen und dann zu renovieren oder das schön zu machen und eine Couch. Dann ist es irgendwann soweit und ich genieße das. Ja, und dann? Wisst ihr, was ich meine? Ich frage mich manchmal, und ich glaube, sobald wir so ein Ziel erreicht haben, was wir uns gesetzt haben oder für ein Auto gespart haben und sitzen dann in dem Auto und dann kommt der erste Kratzer rein und dann irgendwann merken wir, ja, ist ganz schön, dass wir das jetzt haben. Und stillt das unsere Sehnsucht, stillt das den Durst, stillt das das, was wir in uns haben an irgendwie einem Wunsch nach doch ein bisschen mehr? Kurzer Schwenk. Ich kann mich erinnern, als Kind waren wir oft auf Hochzeiten eingeladen. Also ich bin oft mit meinen Eltern hingefahren. Wir sind dann mehrere Stunden unterwegs gewesen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mich morgens geduscht habe, mein schönstes Kleid rausgesucht habe, nach geputzten Schuhen geguckt habe, die rausgesucht habe und dann sind wir aufgebrochen. Dann haben wir noch ein Geschenk gehabt, wir haben die Karte vorbereitet und dann sind wir über die Autobahn gebraust. Und ich weiß noch, dann war das richtig schön, eine schöne Feststimmung und es war so alle in Hochstimmung zu dieser Hochzeit und dann nach der Trauung im Autochor so losgehupt und so weiter. Und dann ist das, was ich noch so in Erinnerung habe, dann sind wir oft an Häusern vorbeigefahren, wo die Leute die Straße gekehrt haben oder im Baumarkt was eingekauft haben. Oder ich habe Menschen gesehen, die das Unkraut gezupft haben oder die das Auto gerade gewaschen haben. Und ich habe dann immer gedacht, ach, die Armen, ich sitze jetzt hier mit meiner schönen Festkleidung geschniegelt und gestriegelt und freue mich so über dieses Fest. Und ich habe dann auch, wenn ich zurückkam und in der Schule wieder war und erzählt habe, ich war auf einer Hochzeit, da haben mich alle immer angeguckt und haben gesagt, ach echt, du warst auf einer Hochzeit, ich bin noch nie auf einer Hochzeit gewesen, haben viele gesagt. Und ich weiß noch, dass diese Hochzeiten einfach so Hochzeiten waren, wo wirklich so die Liebe und die Freude und das Glück so gefeiert wurden. Ich möchte vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für Pfingsten, aber ihr werdet noch merken, worauf es mir hinausläuft. Aber ich möchte jetzt lesen Lukas 14, die Verse 16 bis 24. Ein Mann, Jesus erzählt eine Geschichte, eine Art Gleichnis, eine Parabel. Ein Vergleich und er lädt ein zu einer Hochzeit. Ein Mann plante ein großes Festessen für den Abend und er lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener und ließ den Eingeladenen sagen, kommt, es ist alles bereit. Doch jetzt begann sich einer nach dem anderen zu entschuldigen. Der erste erklärte, ich habe einen Acker gekauft, den ich mir unbedingt ansehen muss. Bitte entschuldige mich. Ein anderer meinte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft, die ich gleich prüfen muss. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Als der Diener zurückkam und das seinem Herrn berichtete, wurde dieser zornig. Er befahl ihm, lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hole die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald meldete der Diener, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Platz für weitere Gäste. Da befahl ihm der Herr, geh schnell auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, doch zu kommen, damit mein Haus voll wird. Und das eine sage ich euch, keiner von denen, die zuerst eingeladen waren, wird an meinen Tisch kommen. Und Jesus erzählt diese Geschichte, um deutlich zu machen, dass auch sein himmlischer Vater einladen lässt zu einer Hochzeit, zu einem Fest, was im Himmel stattfindet. Und wir hören davon, dass die Menschen, die ursprünglich eingeladen waren, in dem Fall das Volk Israel, damals der Einladung nicht folgten. Und dafür wurden dann andere eingeladen. Und sie kamen, sie folgten der Einladung und sie feierten, sie genossen ein wunderbares Fest. Und so wird es auch einmal in der Ewigkeit sein. Der ewige König, Gott im Himmel, lässt durch seine Boten, durch seine Diener einladen zu diesem großen Fest. Und der exklusive Kreis dieser Gäste, die beim König eingeladen sind, der kommt nicht, der hat was Besseres zu tun. Und nun werden wir alle eingeladen, mit Gott im Himmel ein großes Fest zu feiern. Und die Frage für uns ist, folgen wir dieser Einladung? Die Einladung der Einladung zu einem herausragenden Ereignis. Nicht nur zu einer alltäglichen, normalen Hochzeit, wie wir sie so feiern, sondern zu einer Hochzeit im Königshaus, wo die Damen Hüte tragen. Und also, ihr versteht, was ich meine. Es ist ein besonderes Fest. Es ist in einer Dimension, die wir uns gar nicht vorstellen können. Aber wir bleiben vielleicht lieber in unserem alltäglichen und gewohnten Umfeld. Wir kümmern uns weiter um unser Unkraut und um unsere Autos und um unsere Häuser, wobei das ja alles gut und richtig ist. Aber geben wir deswegen die Einladung, schlagen wir deswegen eine Einladung zu diesem großen Fest aus? Oder folgen wir dieser Einladung in eine neue Umgebung mit ganz ungewohnten, besonderen Menschen oder in dem Fall Engel, Königen, im himmlischen Herrscher. Wir hören von einer Einladung zum Leben und einer Einladung in eine neue, in eine ganz andere, in eine ewige Dimension. Und wir lesen von dieser Einladung in der Offenbarung 22, Vers 17. Der Geist und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es geschenkt. Folge der Einladung, lade mit ein und empfange Wasser des Lebens. Johannes ist in der Verbannung auf der Insel Patmos und dort empfängt er eine Offenbarung von Jesus. Und er sieht, was in der Zukunft geschehen wird. In dieser ganzen Offenbarung, in den 22 Kapiteln, geht es vor allen Dingen um Jesus, der auf den Wolken des Himmels zurückkommen wird, auf diese Erde, und alle werden ihn sehen. Und diese Offenbarung enthält auch eine Offenbarung darüber, zum Beispiel, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wir lesen auch von Gott, dem Vater, der auf dem Thron sitzt und der so offenbart wird, dass er ewig ist. Und die ganze Offenbarung, die ganzen Kapitel offenbaren das Handeln Jesus, wie es seit vor 2000 Jahren bis einmal zum Ende der Zeit, was da geschehen wird. Die Begriffe, die wir hier haben, möchte ich kurz erklären. Der Heilige Geist wurde ja von Gott auf die Erde gesandt, als Jesus zurückkehrte in den Himmel. Und es war eine Art Staffelübergabe. Davon haben wir vorhin schon gehört. Der Beistand, den der Vater in meinem Himmel senden wird, der Heilige Geist wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Und dieser Heilige Geist ist jetzt hier auf der Erde und hat viele Aufgaben. Er ist der Tröster von uns. Er lehrt uns, er erinnert uns an die Worte Jesu, er ist unser Anwalt und vieles mehr. Der Heilige Geist wird aber hier in diesem Text auch als jemand vorgestellt, der ruft zusammen mit der Braut, komm. Und diese Einladung bezieht sich auf der einen Seite auf Jesus, dass er wieder zurückkommt auf die Erde. Aber wir finden auch den Ruf von dem Geist und der Braut an die Gemeinde, an die Menschen, an jeden Einzelnen, an uns hier. Und es heißt, komm, komm. Und jeder Mensch, nicht nur hier wir, die wir hier sitzen, sondern jeder Einzelne, der draußen ist, die in den Schrebergärten sind, die da vorne in den Häusern wohnen, jeder Einzelne ist eingeladen an dieser Einladung, an diesen Privilegien des Evangeliums teilzuhaben. Jeder wird eingeladen. Und diese Einladung spricht hier der Geist aus und die Braut. Wer ist die Braut? Die Braut, Paulus schreibt, die Bibel erklärt sich ja selbst in 2. Korinther 11, Vers 2, denn ich wache über euch mit Eifersucht. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, nämlich Christus, und ihm will ich euch, also die Gemeinde in Korinth, als unberührte Braut zuführen. Also die Gemeinde ist die Braut. Oder auch in Epheser 5, Vers 25 heißt es, dass Jesus die Gemeinde liebt wie ein Bräutigam seine Braut. Das heißt, wir, die wir hier sind und Jesus nachfolgen und ihn lieben, die Braut liebt den Bräutigam. Wir, die wir ihn lieben, sind die Braut. Die Braut besteht aus Menschen, die der Heilige Geist und die Gemeinde gerufen hat, die diesem Ruf gefolgt sind und die den Bräutigam lieben. Und diese Gemeinde ruft gemeinsam mit der Braut, komm. Die Gemeinde, wir, die Gott lieben, rufen gemeinsam mit dem Heiligen Geist, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus. Und wir rufen zu den Menschen um uns herum, komm und folge der Einladung. Wir laden ein zum Wasser des Lebens. Was ist damit gemeint? Das Wasser des Lebens ist das, von dem Jesus sagt, als er es anbietet, in Anlehnung an Jesaja 55, wo es heißt, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst, kommt, kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch, es kostet nichts, kommt her zum Wasser. So heißt es auch in Johannes 7, am letzten Tag stellte sich Jesus vor die Menge und rief, wenn jemand Durst hat, komme er zu mir und trinke. In der Offenbarung wird uns das Wasser auch beschrieben als eine Quelle. Das, was in der neuen Stadt Jerusalem, im heiligen Jerusalem, neben dem Thron Gottes und dem Lamm entspringt. Es ist das, was direkt im Heiligtum, im Allerheiligsten ist. Es steht direkt neben dem Thron. Und das ist der Heilige Geist, der dort als Wasserfluss, als Wasserstrom fließt. Und an seinem Fluss steht der Baum des Lebens, von dem alle, die da sind, eingeladen sind zu essen und ewiges Leben zu empfangen. Wer davon isst, wird ewig leben. Und das ist der gleiche Baum, der schon im Garten Eden auch stand. Und ihr erinnert euch, nach dem Sündenfall hat Gott die Menschen aus dem Garten Eden ausgeschlossen, damit sie nicht auch von diesem Baum essen und ewig leben. Und dieses Wasser des Lebens, von dem der Baum getränkt wird, dieses Wasser des Lebens steht uns zur Verfügung. Das ist nicht nur etwas, was wir in der Ewigkeit einmal davon trinken können, sondern es ist auch ein Bild für den Heiligen Geist, der in uns jetzt eine Quelle werden will. In Johannes 4 heißt es nämlich, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser sprudelt bis ins ewige Leben hinein. Jesus bietet der Frau in Samarien, das ist hier der Kontext, dieses ewige Wasser an. Und er sagt, nimm das, glaube an mich, nimm mich in dich auf, nimm den Heiligen Geist in dich auf und dann wirst du ein Wasser in dir drin haben, was ewig sprudeln wird, bis in das ewige Leben hinein. Das ist eine Quelle, die dich jetzt erfrischt und dich sättigt und deinen Durst stillt und die Kraft hat, dir ewiges Leben zu geben. Und du bist eingeladen, dieser Einladung zu folgen. Hast du Durst nach ewigem Leben, nach einer Quelle des Lebens in dir? Hast du vielleicht genug davon, einen Trott zu leben, ohne Perspektive auf Ewigkeit? Dann bist du eingeladen, von diesem Wasser zu trinken. Du bist eingeladen, Jesus zu folgen. Wir sehen hier auch, lade mit ein. Der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Der Heilige Geist ist es, der den Glauben in uns bewirkt. Er ist es, der uns von Sünde überführt. Er ist der, der für uns eintritt mit einem Seufzen. Er ist es, der die Menschen, die noch nicht glauben, ruft. Er bestätigt das Wort der Predigt. Er ist hier mitten unter uns. Und wenn die Gemeinde diesen Missionsauftrag ausfüllt, nämlich Menschen das Evangelium zu verkünden und ihn zu verkünden, von Jesus zu sprechen, dann ist es der Heilige Geist, der diese Worte bestätigt. Und er ist es aber auch überhaupt, der uns die Kraft gibt, Zeugen zu sein. Es heißt in der Apostelgeschichte 2, 1, Vers 8, nee, in Apostelgeschichte 2 ist das, ich weiß nicht, jetzt muss ich nachschauen. Auf jeden Fall, da heißt es doch, sie sollten warten, bis der Heilige Geist kommt und dann sollten sie Zeugen sein und ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes haben, können wir Zeugen sein. Wir können auch, wenn wir gefragt werden, warum wir glauben oder auch wenn wir dann in Verfolgung sein sollten und bedrängt werden wegen unseres Glaubens, ist es der Heilige Geist, der uns eingibt und sagt, was wir antworten sollen. Wir haben hier eine Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Der Geist und die Braut sagen, komm. Eine Zusammenarbeit zwischen mir und dir und dem Heiligen Geist. Je mehr der Heilige Geist uns durchdringt, desto mehr haben wir die Anliegen Gottes als unsere Anliegen. Römer 8, alle, die von ihrem natürlichen Sinn bestimmt werden, sind darauf bedacht, was ihre eigene Natur will, also was wir hier so auf der Erde wollen. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, der ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Wenn ich durch die Fußgängerzone laufe, was sehe ich da? Da kommen mir Menschen entgegen. Wen sehe ich da? Wen sehe ich, wenn ich beim Bäcker in der Schlange stehe? Sehen wir da Menschen, die verschmachtet sind, die diese ewige Perspektive nicht haben? Sehen wir Menschen, die herumirren, weil sie keinen Hirten haben, die auf der Suche sind nach einem guten Leben, nach Nahrung, Wasser, Freude, Frieden und die suchen und es nicht finden? Sehen wir Menschen, die dürstet und nicht wissen, wonach sie dürstet? Wenn wir das sehen, dann sehen wir mit den Augen des Heiligen Geistes, weil das ist das, was er sieht. Als Jesus auf der Erde war, hat er von Jerusalem, auf dem Ölberg war er, recht kurz bevor er gestorben ist. Er wurde abgelehnt bereits von einem Großteil der Menschen und er wusste, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis sie ihn verraten, verkaufen, misshandeln und töten werden. Er schaut vom Ölberg auf die Stadt hinab und er sagt, er weint über sie. Wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, Jerusalem, was dir den Frieden bringt. Doch du bist blind dafür. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen. Sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen, weil du die Gelegenheit suchte, verpasst hast. Jesus weinte über die Stadt. Und für mich, ich frage mich schon, sehen wir die Menschen um uns herum auch so wie Jesus, voller Trauer und Schmerz, wenn sie ihn nicht annehmen? Jesus hat so oft eingeladen, er hat gesagt, komm, 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 folge mir nach. Ich biete dir Wasser, ewiges Wasser. Wenn du davon trinkst, wirst du innerlich erfüllt werden. Du hast einen Strom von ewigem Wasser in dir. Aber er lädt nicht nur ein, Jesus warnt auch. Er warnt vielfach und deswegen weint er ja dann da auch. Er warnt und sagt, wenn ich wiederkommen werde, wird es so sein wie der, zu der Zeit von Noah, Lukas 17. Die Menschen aßen, tranken, heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann kam die Flut und brachte alle um. Und es wird auch so sein wie zur Zeit Lots. Die Menschen aßen, tranken, kauften, verkauften. Bis zu dem Tag, als es Feuer und Schwefel vom Himmel regnete. Genau so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn für alle sichtbar werden wird. Die Menschen essen, trinken, heiraten, werden verheiratet, ziehen zusammen, bekommen Kinder, bauen Häuser, kümmern sich, kaufen, verkaufen. Und sie waren eingeladen von Noah, die Menschen, in die Arche zu kommen. Die Arche stand monatelang da, sie war eine Einladung, indem sie da stand, indem sie mitten auf dem Trockenen gebaut wurde. Es war die Einladung, Noah hat gesagt, kommt, wenn ihr hier in diese Arche geht, dann werdet ihr gerettet werden. Und die meisten Menschen, fast alle Menschen, schlugen diese Einladung aus. Und die Flut kam, unabhängig davon, ob die Menschen das geglaubt haben oder nicht, die Flut kam. Und so wird es auch einmal sein bei der Hochzeit des Lammes. Und wenn Jesus wiederkommt, er wird kommen, ob wir das glauben oder nicht. Willst du einladen in solch eine rettende Arche? Willst du einladen zu diesem ewigen Leben, zu einem Leben nach der Flut, nach dem Sterben? Der Geist und die Braut, sie rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es geschenkt. Ich habe von Spurgeon gelesen, der hatte von der Geschichte erzählt, wenn Kamele in der Wüste sind, lange unterwegs sind. Und dann findet ein Kameltreiber eine Oase. Bevor er selbst davon trinkt, ist er dann aufgefordert, die in einigem Abstand von ihm sind, die nächsten Kamele zu sagen, die verteilen sich und gehen gemeinsam dann durch die Wüste und sind so in Rufabstand, dass wenn sie laut rufen, der andere es hört und dann sagt er, komm. Das bedeutet, hier ist Wasser, komm hierher. Und der, der den Ruf hört, ruft, komm. Und um ihn herum sind Leute, die kommen. Und dann sagt der auch wieder, komm. Und so ruft, so schallt der Ruf, komm, durch die Wüste hindurch. Und wir hören das hier, ist der Ruf 4-mal. Der Geist und die Braut rufen, komm. Wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke. Komm, trinke. Sofort, nachdem die Einladung angenommen wurde, wird sie weitergegeben. Zum Beispiel interessant, der eine Mann, der mit Jesus gekreuzigt wurde, er hatte noch selbst gar nicht die Zusage, dass er mit Gott im Paradies sein wird. Da weist er schon den anderen zurecht. Du bist auch zum Tod verurteilt und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben, aber der hat nicht Unrecht getan. Die Einladung wird schon weitergegeben, obwohl es noch gar nicht erfüllt ist. Sofort. Lassen wir die Wünsche des Heiligen Geistes, Gottes Wünsche zu unseren Wünschen werden. Lasst uns zusammenarbeiten mit dem Heiligen Geist und zusammen einladen. Und diese Einladung weitergeben. Empfange das Wasser des Lebens. Jesus lädt uns ein, vom Wasser des Lebens zu nehmen, das uns kostenlos angeboten wird. Das Wasser des Lebens symbolisiert das ewige Leben und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die uns jetzt hier rettet und uns stärkt und uns kräftigt, als auch uns ewiges Leben schenkt. Wir sind eingeladen, dieses Wasser des Lebens in uns aufzunehmen und es in uns zu einer Quelle werden zu lassen, aus der Wasser und ewiges Leben fließt. Römer 8, Vers 11, wenn nun der Geist von dem in euch wohnt, der Jesus aus den Toten erweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper lebendig machen, eben weil Christus, weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. Der Geist, der in uns wohnt. Meine kranke Seele kann in der Gegenwart des Heiligen Geistes gesunden. Vor einigen Jahren ging es mir nicht gut. Ich war von mehreren Seiten unter Druck. Und ich habe in dieser Zeit, bin ich auf die Knie gegangen und habe da gesagt, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und ich habe Zeit alleine verbracht mit dem Heiligen Geist, der in mir lebt. Ich wurde mir bewusst dessen, dass ich nicht alleine bin, sondern dass in mir der Heilige Geist wohnt. Und dieser Heilige Geist hat die Liebe Gottes in mir ausgegossen. Der Heilige Geist kann auch in mir Worte sprechen, die frei machen, die mich frei machen von der Meinung anderer, die mich unabhängig machen davon, was andere denken, die mich frei machen auch von schlechten Gewohnheiten oder von dem Zwang, bestimmte Dinge zu tun. Die machen mich auch frei von dem Zwang, meine Heiligkeit selbst erkaufen zu können oder zu bewirken, was ja sowieso nicht geht. Wo der Geist des Herrn wirkt, ist Freiheit. Der Heilige Geist lässt in mir auch Früchte des Heiligen Geistes wachsen. Je mehr Zeit ich mit dem Heiligen Geist verbringe und von dieser Quelle in mir trinke, desto mehr lässt der Geist in mir Früchte wachsen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Und der Heilige Geist kann mich verändern. Er kann mich heiligen. Er sorgt dafür, dass ich ihm ähnlicher werde. Er sorgt dafür, dass ich Anteil bekomme, in sein Bild schaue und von seiner Herrlichkeit wie ein Spiegel etwas bekomme. Wenn ich viel Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist habe, mit Gott habe, dann ist das, dass dieser Glanz von Gott in mein Leben hineinkommt. Ich fange an, etwas von ihm aufzunehmen. 2. Korinther 3. So sehen wir alle die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, aber mit unverhülltem Gesicht. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn die Herrlichkeit verwandelt uns. Sie verwandelt uns so, wie es vom Herrn, dem Geist, kommt. Wenn ich dem Heiligen Geist in mir Raum gebe, werden die guten Früchte des Heiligen Geistes in mir sichtbar. Es bleibt nur noch die große Frage, wie ich das mache. Indem ich Jesus anbete, indem ich in seine Gegenwart komme, indem ich ihm sage, Herr, ich liebe dich. Ich bin hier, du bist hier, ich möchte Gemeinschaft mit dir, ich möchte auf dich hören, möchte dich ansehen, möchte die Gemeinschaft mit dir genießen. Du liebst mich, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, der uns gegeben ist. Du liebst mich und ich liebe dich. Und ich sage, komm, komm, Herr Jesus, komm. Wir stehen hier vor einer entscheidenden Einladung, die unser Leben verändern kann. Erstens, folge der Einladung. Spüre den Durst in dir. Spüre den Durst in deiner Seele nach einem erfüllten Leben und erkenne, dass Jesus diesen Durst stillen kann. Er lädt dich ein, ihm zu folgen, das Wasser des Lebens zu empfangen, das in dir zu einer Quelle des ewigen Lebens wird. Zweitens, lade mit ein. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Fühle seine Dringlichkeit, Menschen in die rettende Arche zu rufen. Lade ein, sage komm. Sieh die Menschen um dich herum mit den Augen Jesu. Lade sie ein, von dem rettenden Wasser zu trinken, was ewiges Leben gibt. Und drittens, empfange selbst das Wasser des Lebens. Öffne dein Herz, lass den Heiligen Geist in dir wirken. Er bringt dir Freiheit, Freude, Liebe, die Früchte des Geistes. Lass dich verwandeln und erlebe die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Lasst uns aufstehen jetzt und lasst uns gemeinsam dieses Lied singen. Der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und währenddessen möchte ich euch einladen, auf diese Einladung Antwort zu geben. Herr Jesus, ich danke dir für diese Einladung. Herr, und wir möchten uns ja dieser Einladung selbst folgen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns hilfst, mit dir zusammenzuarbeiten, deinen Heiligen Geist in uns zu haben, Menschen mit deinen Augen zu sehen und uns von dir, von deinem ewigen Wasser wirklich tränken zu lassen. Ich bitte dich darum, dass du den Hunger und den Durst in uns stillst. Herr, das kannst nur du, niemand sonst. Und ich bete darum, dass du das heute Morgen tust, Herr. Amen.